Gebet miteinander. Guter Gott, wir denken heute auch besonders an die überlebenden Juden, die heute vor 83 Jahren an Leib und Seele verletzt wurden, die ihre Angehörigen, ihre Freunde und ihre Heimat verloren haben. Wir denken an alle, die bis heute von Albträumen geplagt werden. Heile sie. Wir denken an die Kinder und Enkelkinder der Überlebenden und an alle, die sich heute heimatlos fühlen und alle, die heute in Angst vor Verfolgung leben müssen. Tröste sie. Himmlischer Vater, wir denken heute auch an die Verblendeten in unserem Volk, die mit engem Herzen und ohne Verstand Menschen das Leben schwer machen, die nicht ertragen können, dass andere anders glauben, aus anderen Ländern kommen, anders leben als sie selbst. Verändere sie. Wir denken an die Menschen, die sich für Toleranz einsetzen, die helfen und nicht wegschauen, die ihre Stimme erheben, wo Menschen erniedrigt werden, die sich freuen über neues jüdisches Leben bei uns. Stärke sie. In der Stille beten wir für die, die uns besonders am Herzen liegen. Dir, Gott, gehören alle Menschen, in dieser und in der kommenden Welt. Amen. Schauen wir mal, ob das mit dem Weiterklicken geht, sonst muss halt immer Michael das Signal geben. Letztes Mal hatten wir kurz darüber geredet, dass Jesus mal ein Zeichen des Jona angekündigt hat. Ich habe euch dann, die da waren, eine kleine Hausaufgabe gegeben, mal zu gucken, wo denn da Parallelen zwischen Jesus und Jona zu finden sind. Obwohl Jesus ja gerade viele Wunder getan hatte damals, die ihn allein schon als den wahren Messias eigentlich ausgezeichnet hätten, haben die Pharisäer ihn weiterhin abgelehnt. Sie fordern daraufhin ein weiteres Zeichen. Er soll sich noch einmal zeigen, dass er der Messias ist. Und dann lesen wir in Matthäus 12. Ich will schon weitermachen. Eins weiter. Da antworteten ihm einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen: Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen. Und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Jesus deutet damit an, dass er nur noch ein deutliches und kräftigeres Zeichen geben wird, seinen Tod und seine Auferstehung nach 3 Tagen. Es gibt aber noch ein paar Parallelen oder Dinge, die man ganz gut vergleichen kann. Ich habe mal hier ein paar aufgelistet. Jesus war tot, das wird bezeugt im Evangelium. Der Jona war nicht tot, aber für die Menschen war er tot. Eigentlich überlebt man das nicht in so einem Fisch. Dann, was hat er getan? Jesus am Kreuz hat im Psalm 22 gebetet. Und letztes Mal haben wir uns darüber unterhalten, wie der Jona verschiedene Psalmen betet. Worte, die ihm einfach bewusst waren, die er in sich getragen hat, die ihm Kraft gegeben hat in dieser schwierigen Situation. Jona durchleidet die Trennung von Gott, er klagt auch Gott an. Das erlebt man auch bei Jesus. Jesus ruft am Kreuz aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Grund, warum Gott ihn verlassen hat, das sind wir, unsere Schuld. Hat er auf sich genommen und hat das durchleiden müssen, wenn sich der Vater dann von der Sünde distanziert. 3 Tage und 3 Nächte haben wir schon gesagt. Und dann am Ende, der Fisch muss den Jona ausspucken, so wie das Grab Jesus wieder hergeben muss. Er kann ihn nicht festhalten. Habt ihr noch weitere Dinge gefunden als das, was hier steht? Ja. Ja. Und hinter beiden Namen steckt auch dieser Gedanke, dass Gott rettet. Das steckt hinter Jona und das steckt auch hinter dem Namen Jesus. Genau. Ja, heißt auch, wenn man die wörtliche, aber hinter den Silben, die da stehen. Man muss ja immer vom Hebräischen sagen, im Hebräischen wurden die Konsonanten ja gar nicht geschrieben. Sondern die wurde aus, die hat man selber bei euch dazugesprochen. Das ist ein bisschen schwierig für uns zu verstehen. Und deswegen sind nur die Konsonanten gesprochen von dem Wort Jona, bedeuten auch praktisch, dass Gott rettet. Wenn man das praktisch mit anderen Konsonanten wieder, mit anderen Vokale wieder füllt. Das ist ein bisschen interessant, dass da verschiedene Bedeutungen deswegen immer Namen drinstecken können im Hebräischen. Es heißt auch Taube, genau. Gut. Dann gehen wir weiter ins Kapitel 3. Und es erging das Wort Jahwes an Jona zum 2. Mal. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Vers 1 entspricht nach dem hebräischen Text ganz genau dem 1. Vers des Jona-Buches. Mit der Ausnahme von einem winzigen Wort. Was ist das andere Wort? Zum 2. Mal. Damit ist klar, Jona ist wieder am Ausgangspunkt angekommen. Oder positiv ausgedrückt, Gott schenkt Jona einen Neubeginn. Gott handelt hier wie ein geduldiger Vater, der nach einem missglückten Versuch von seinem Kind den Sprössling nochmal ermutigt und sagt, komm, miteinander machen wir es nochmal. Fang mit mir von vorne an, nochmal ganz von vorne an. Dieses schöne Lied haben wir letztes Mal gesungen. Wir werden das ganz am Ende heute auch nochmal singen, weil es so gut eigentlich passt. Genau so ist Gott. Er lässt uns immer wieder neu anfangen. Nach einem Fehler, nach einer Schuld, dürfen wir wieder wie in der Arbeit ein neues weißes Blatt bekommen. Wenn der Silas Hausaufgabe macht und irgendwas nicht klappt, dann ist er immer so ärgerlich und wird am liebsten das Blatt zerreißen. Braucht er ein neues? Im Leben, in unserem Leben, bleibt oft aber diese Sehnsucht ungestillt. Bei Gott wird sie gestillt. Du darfst bei Gott auch im Glauben immer wieder neu beginnen. Und das ohne von ihm getadelt zu werden. So ist Gott. So ist Gott auch in seinem Sohn Jesus dem Petrus begegnet und hat ihn, nachdem er Jesus verleugnet hat, nochmal ganz neu berufen, nochmal ganz neu seine Liebe ihm zugesprochen, ohne ihm diese Fehler aufzuzählen oder vorzuhalten. Das Einzige, was Jona tun musste, ist umkehren von seinem falschen Weg wieder in die richtige Richtung. Dieses Umkehren wird in der Bibel Buße genannt. Auch wenn Gott hier bei dem Jona kräftig mitgeholfen hat. Und übrigens auch bei uns, wenn wir umkehren, hilft immer Gott mit. Von allein könnten wir das gar nicht. So ist doch die Bereitschaft zur Buße bei uns Menschen und auch beim Jona die Voraussetzung, dass wir das zulassen. Wird zum Tor des neuen Lebens. Die nächste Folie. In Vers 2, der Vers 2 beginnt wie der 2. Vers im 1. Kapitel. Nur die 2. Hälfte ist anders. Statt rufe über sie, dass ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen, heißt es jetzt, rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Diese Formulierung im 1. Kapitel, dass ihre Bosheit vor mir aufgestiegen ist, das erinnert von der Formulierung an Sodom und Gomorra. Dort wird genau das Gleiche auch beschrieben. Doch jetzt im 3. Kapitel, da fehlt diese Betonung der Schuld.
In der neuen Auftragsformulierung wird es weggelassen. Jona wird offenbar schon auf den Positivausgang seiner Predigt hier vorbereitet. Wird im ersten, noch im dritten Kapitel ist ja ausgesagt, dass Gottes Plan, Ninive zu vernichten, dass der unabwendbar wäre. Gott hat es vor, ja. Aber er lässt sich davon auch abbringen. Und dann die Ergänzung, sage ihnen, was ich dir sage, das drückt aus, wie strikt Jona als Gottes Bote an Gottes Wort gebunden ist. Er soll nichts anderes sagen. Diese neue Formulierung klingt für mich aber auch wie eine neue Vertrauensbeziehung zwischen Jona und seinem Herrn. Und das können ja auch wir immer wieder erleben. Durch schwere Lebenserfahrungen, durch das Umkehren von falschen Wegen, durch das Erleben von Gottes Gnade in unserem Leben. Da wird etwas gestärkt. Unsere Beziehung zu Gott wird dort neu gestärkt. Wir werden wieder neu mit Gott verbunden. Das Verhältnis zwischen Gott und Jona hat sich durch Jonas Umkehr also nochmal vertieft. So spricht Gott jetzt eher wie zu einem guten Freund. Nächste Folie. Im Vers 3 zeigt sich, dass Jona eine echte Umkehr vollzogen hat. Er handelt im doppelten Sinne des Wortes umgekehrt. Ganz anders als in Kapitel 1. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive gemäß dem Wort des Herrn. Anstelle des früheren Widerspruchs finden wir hier völligen Einklang zwischen Gottes Wort und Jonas Handeln. Jona ist also wieder in der richtigen Richtung unterwegs. Auch wenn er innerlich immer noch mit Gott hadert, wie wir das später ja auch noch sehen werden. Aber der wichtige erste Schritt ist getan. Die Richtung ist wieder zu Gott hin und dort, wo er ihn haben möchte. Jona geht nach Ninive. Diese kurze Beschreibung ist dem Autor viel wichtiger, als irgendwelche Einzelheiten zu erzählen von diesen doch fast 1000 Kilometer, die er jetzt vor sich hat. Das Entscheidende ist nicht, wo ich stehe, sondern ob die Lebensrichtung in meinem Leben stimmt. Es ist egal, wie weit ich von Gott weggelaufen bin. Hauptsache, ich drehe mich um und mache mich wieder auf den Weg zu ihm. Wie beim verlorenen Sohn. Als er sich wieder auf den Weg zum Vater macht, da beginnt der Vater zu rennen und rennt dem verlorenen Sohn wieder entgegen. So ist Gott. Der Weg der Buße beginnt immer mit dem ersten Schritt. Und wieder sind wir bei diesem schönen Lied vom Heiko Bräuning. Geh mit mir den ersten Schritt noch einmal. Das brauchen auch wir immer wieder. Ninive aber, nächste Folie. Da machte sich Jona auf, genau, dann heißt es, Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagreise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Ninive gilt auch als Bezeichnung für das assyrische Dreieck, nennt man das. Darunter wird eine ununterbrochene Siedlung von circa 40 Kilometer Länge verstanden. Das alles zusammen hat man Ninive oder hat zu Ninive gehört, dieses assyrische Dreieck. Ninive war dort der Mittelpunkt. Die Wendung große Stadt bezieht sich sowohl auf den Umfang dieses Territoriums, aber auch auf den Rang, den diese Stadt eingenommen hat. Unter all den anderen Städten war das die größte in diesem Gebiet. Nach unserer gegenwärtigen Geschichtskenntnis war damals Assur und nicht Ninive die Hauptstadt von Assyrien. Und trotzdem wird Jona von Gott ganz bewusst nach Ninive geschickt. Ja, warum? Was denkt ihr? Ja, auch wegen ihrem Handel, genau. Hat aber noch einen anderen Grund. Ninive war das religiöse Zentrum von Assyrien. Dort hielt sich zudem auch der assyrische König sehr oft auf. Im königlichen Palast, direkt neben dem Tempel der ninevitischen Hauptgöttin Ishtar und des Gottes Nabu. Jonas Mission ist eine religiöse und keine politische. Und deswegen wird er nach Ninive geschickt. Seine Predigt und die geistliche Umkehr soll dort im religiösen Zentrum in Ninive beginnen. Seit gut 20 Jahren unterstütze ich, das wisst ihr, eine Mission in Indien, die Agape-Mission, dort in Nordindien. Die haben ihren Sitz in einer großen Universitätsstadt, in der Hauptstadt dieses Bundeslandes Uttar Pradesh. Aber ihre geistliche Arbeit tun sie vor allem in Rishikesh. Und warum? Weil Rishikesh eine der geistlichen Hochburgen dort im Hinduismus ist. Und deswegen war es ihnen wichtig, dort einen Gegenpol zu setzen. Dort haben sie ihre Schularbeit begonnen. Dort möchten sie die jungen Menschen mit dem lebendigen Gott in Verbindung bringen. Dort soll Veränderung geschehen. So wie hier auch. Jona wird in das religiöse Zentrum geschickt. Dort hinein soll die Botschaft Gottes ganz neu, laut werden. Gottes Wort soll dort laut werden, wo die Machthaber, auch die geistlichen Machthaber sind. Ist das nicht auch bei uns genauso wichtig? Dass es Christen gibt, dort oben in Berlin, im Bundestag, dort wo die Regierung zusammen ist? Oder bei denen, die in unserem Land den Mainstream vorgeben, das, was man zu denken hat? Wie wichtig ist, dass dort auch die Stimme Gottes gehört wird? Kommen wir zu diesen 3 Tagesreisen. Gewöhnlich wird es als eine Durchmesserangabe von dieser Region gedeutet. Es könnte aber auch gemeint sein, dass der Jona 3 Tage gebraucht hat, um dort an die wichtigsten Plätze die Botschaft Gottes weiterzugeben. Also für sein predigendes Durchwandern dieser Stadt 3 Tage. Die Stadt ist aber nicht nur aus Sicht des Jona groß, sondern hier steht auch, dass sie vor Gott groß ist. Wir werden beim nächsten Mal noch daran erinnert, dass Gott seine Barmherzigkeit eben auch mit der Größe dieser Stadt, mit den 120.000 Einwohnern, wie das geschätzt wird, begründet wird. Diese Formulierung vor Gott deutet aber auch an, dass Gott es ist, der diese Stadt zu solcher Größe hat aufsteigen lassen. Der Bericht des Jona zeigt einmal mehr, die Beziehung Gottes zu allen Völkern. Amos, der etwas jüngere Zeitgenosse von Jona, der fragte mal seine Zuhörer im Auftrag Gottes, ich habe es euch auf der nächsten Folie, seid ihr Kinder Israel mir nicht gleich wie die Mohren, spricht der Herr? Habe ich nicht Israel aus Ägyptenland geführt und die Philister aus Kaftor, das ist Beschreiber für Kreta, und die Aramäer aus Kir? Als Schöpfer der Menschen und Herr der Geschichte behält Gott alle Völker im Blick, trotz ihrer Sünden und ihres Abfalls sind sie in seiner Hand und ihm nicht egal. Nächste Folie. Auch der Paulus legt in Athen mal davon Zeugnis ab. Da heißt in Apostelgeschichte 17, Gott hat es gemacht, dass von einem aller Menschen Geschlechter stammen, die auf dem ganzen Erdenboden wohnen. Und er hat bestimmt, wie lange und wie weit sie wohnen sollen. Auch hinter der assyrischen Geschichte steht also unser Gott. Und mit der Sendung Jonas schlägt Gott eine neue Seite seiner Beziehung zu dieser Stadt ein. Gott will sich in der religiösen Hauptstadt Assyriens als der einzig wahre Gott wieder in Erinnerung rufen. Und dazu hat er bereits die Menschen wachgerüttelt. Auch das wissen wir aus Schriftstücke aus dieser Zeit, dass es damals Missernten gegeben hat und eine große Überschwemmung, die eine Hungersnot ausgelöst hat. Gott handelt ja auch heute ganz oft, vielleicht auch in unserem Leben, durch Krisen. Da bringt er sich wieder neu ins Bewusstsein. Da kommen die Menschen wieder ins Fragen. Krisen werden immer auch zu geistlichen Chancen. Übrigens können wir annehmen, dass der Jona Aramäisch gesprochen hat. Und dass das eine bekannte Sprache damals war, die sogar im Nahen Osten in Ninive verstanden wurde. Jonas Predigt ist kurz und knackig. Nächste Folie. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Jonas sagt nur das Allernötigste. Hat Jonas Angst, mehr zu sagen? Erfüllt er seinen Auftrag vielleicht nachlässig? Was denkt ihr? Ja? Oder war es wirklich nicht mehr, das Gott ihm gegeben hat? Das hat ja vorher gesagt, er soll nur das sagen, was Gott gesagt hat. Und manchmal ist Gott, wenn er was von uns will, sehr kurz angebunden. Er bringt es auf den Punkt und wartet, was jetzt kommt. Dieses Wort zur Beschreibung der Zerstörung, das hebräische Wort, wird auch für umwenden gebraucht. Wie wenn man mit dem Spaten die Erde umwendet, ganz das untere nach oben kehrt. Dieses Wort finden wir aber auch wieder in 1. Mose 19, wo die totale Zerstörung von Sodom und Gomorra beschrieben wird. Die genau gleiche Wortwahl. Die deutet deswegen auch vielleicht auf eine ähnliche, ja, Sache hin, die Gott vorhatte mit dieser Stadt. Ein Erdbeben, eine Feuerkatastrophe, wie einst bei Sodom und Gomorra. Vergleicht man jetzt im biblischen Zusammenhang Ninive mit der Nachbarschaft Babel oder eben auch mit Sodom und Gomorra, dann kann man eine höchst erstaunliche Beobachtung machen. In der Bibel wird immer wieder Babylon und Sodom geschichtsübergreifend symbolhaft verwendet. Als Synonym für das Böse in dieser Welt. Dafür steht Sodom und Gomorra und Babylon. Aber Ninive nicht. Bitte? Nimrod. Also es gibt nur noch Ausgrabungen. Es gibt wohl eine kleine Stelle, wo sogar das Grab vom Jona vermutet wird, aber so wohl zerstört, dass man da gar nicht mehr viel, aber dort wird praktisch zumindest das vermutet. Es ist ja, später ist die auch wieder zurückgefallen, aber zu dem Zeitpunkt schenkt Gott Gnade. Da ist sie bewahrt worden. Ninive bleibt sowohl im Alten wie im Neuen Testament, ja, eben dieser geschichtliche Name dieser Stadt, ohne dass es irgendwo mit dem Bösen eine besondere Verbindung hätte. Es wird niemals, ja, mit einem symbolischen Namen verwendet. Mehr noch, im Neuen Testament, wenn dort von den Leuten Ninives die Rede ist, geschieht es immer positiv. Sodass sogar Jesus diese geschichtliche Bußbewegung mal als Vorbild für sein Volk, für Israel verwendet. Wie kommt es, dass Ninive und Babylon später so verschieden bewertet wurden? Obwohl beide den Staat Israel bzw. auch Juda zerstört haben. Die Antwort liegt allein in der Bußbewegung, der durch Jonas Predigt entstanden ist und die wir gleich noch näher betrachten. Vermutlich hat Jona aber doch mehr als diesen einen Satz gepredigt. Es ist wohl eine Zusammenfassung. Vielleicht ist es einfach die zentrale Aussage seiner Botschaft, die wir hier haben. So wie ja auch zum Beispiel bei Predigten von Jesus. Ein Beispiel habe ich euch mal hier aus dem Markus-Evangelium. Da heißt es mal, Jesus kam nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wir wissen von Jesus, dass auch noch mehr gesagt wurde. Es ist wahrscheinlich die Kurzzusammenfassung eben seiner Botschaft. Wenn Jonas sagt, noch 40 Tage, dann kann man diese Zahl entweder wörtlich oder auch symbolisch verstehen. 40 Tage gelten immer als Wartezeit, als Bußzeit, als Zeit zum Umdenken. Auch die Sklavenfrist war auf 40 beschränkt. Es gibt zahlreiche sachliche Parallelen. Was fällt euch denn ein, wo die Zahl 40 als Zeitangabe der Bibel vorkommt? Wüstenwanderung, war 40 Jahre, genau. Jesus war 40 Tage in der Wüste, hat gefastet, wo er dann vom Teufel versucht wurde, genau. 40 Tage wandert der Elia, nachdem er von Gott gestärkt wurde, bis zu dem Berg, zum Gebirge Sinai dort. 40 Tage vergingen zwischen Ostern und Himmelfahrt. Die alte Kirche kennt daher diesen Brauch, 40 Tage vor Ostern zu fasten. Wir dürfen den Sinn der 40 Tage hier also nicht als eine, ruhig als eine göttliche Bußfrist verstehen. Also eine Zeit, in der Ninive, die Bewohner von Ninive, die Gelegenheit haben, umzukehren. Und Ninive nutzt diese Zeit. Wir lesen dann, nächste Folie, genau. Vers 5, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Wenn wir hier die zeitliche Reihenfolge einhalten wollen, dann müssen wir den Vers 5, deswegen habe ich ihn so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, müssen wir denn eigentlich erst nach Vers 9 einordnen. Und es kommt von einer Eigenart aus dem Hebräischen. Dort wird ganz oft in der Erzählweise der Hebräer eine Sache vorweggenommen und dann die Einzelheiten danach erst beschrieben. Und das ist auch hier der Fall. Ich gehe deswegen entsprechend unserer abendländischen Denkweise chronologisch vor. Und wir schauen zuerst die Verse 6 bis 9 an und kommen dann nochmal auf den Vers 5 als Zusammenfassung am Schluss zurück. Also erst Vers 6. Und das Wort erreichte den König von Ninive. Gemeint ist der König von Assyrien, der sich in jener Zeit immer wieder in Ninive aufgehalten hat. Jonas Verkündigung muss wie so ein Blitzstrahl gewesen sein, der in das politisch Gedrückte, in das sozial Angefochtene und in das religiös von dem Ishtar-Kult aufgeladene Ninive hineingefahren ist. Offenbar hatten die Menschen ein Ohr, um das gewisse Etwas aus dieser Botschaft von Jona rauszuspüren. Was ist das Etwas? Dieses Dringliche, aber auch dieses wahrhaft Göttliche, das in deine Worte ist. Was Jona sagte, das hat alle betroffen. Und hat alle auch betroffen gemacht. Und das kann kein dahergelaufener Mensch machen. Das kann nur einer, hinter dem Gott steckt und dem Gott seine Worte in den Mund legt. Genau. Das, was der Jona ja, was man vielleicht mal so überlegt und sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen konnte, dass die bereit sind, auf ihn aus dem Land Israel überhaupt zu hören. Die besondere Botschaft wird eilig durch den obersten Verantwortlichen, dem König, überbracht. Deswegen sehen wir hier auch, dass der König auf seinem Thronsessel sitzt. Neben der allgemeinen Bedeutung der Sache hat es aber noch einen speziellen Grund, warum er sich mit der Meldung zum König begeben hat. Der König war kraft Amtes auch der hohe Priester des Staatsgottes Assur, der neben Ishtar in der Stadt Ninive eben besonders verehrt wurde. Es fällt auf, dass in dem ganzen Zusammenhang niemals ein Priester erwähnt wird, eben weil der König zugleich diese priesterliche Aufgabe und Funktion erfüllt hat. Er war dieser Mittler zwischen Gott und den Menschen. So veranstaltete der assyrische König auch Gottesdienste. Er befragte die Götter, bevor er im Namen dieser Götter auch in den Krieg gezogen ist. Und wenn er dann den Sieg heimgebracht hat, dann mussten die Besiegten auch natürlich diesem Gott die Ehre geben und ihn als ihren Gott dann anerkennen. Nach der Weitergabe der Botschaft des Jona an den König liegt es also jetzt bei ihm. Was wird der König tun? Und wir lesen weiter. Er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Der König nimmt also Jonas Predigt als eine Botschaft Gottes ernst. Der König beugt sich vor der Ankündigung des Gerichtes. Darum handelt er zuerst als der oberste Priester seines Landes, indem er jetzt ganz anschaulich Buße tut. Und so wird sein Beispiel für alle zum Vorbild. Seine symbolhaften Handlungen zeigen Schuldanerkenntnis und Beugung vor dem Gott, der Jona nach Ninive geschickt hat. Das Verlassen des Thrones, das Ablegen des Mantels, das Anlegen eines Bußgewandes. Übrigens, das Bußgewand heißt im Hebräischen Sack. Und daher kommt diese Formulierung in Sack und Asche gehen. All das drückt zeichenhaft die Trauer aus, aber auch die Eingeständnis von Schuld. Und es enthält zugleich auch die Bitte um Gottes Erbarmen. Der König löst also diese Bußbewegung im Land aus. Das Volk war ja nach der damaligen Auffassung religiös eher unmündig. Es brauchte diesen königlichen hohen Priester als den Mittler zwischen Gott und den Menschen. Uns mag es vielleicht seltsam vorkommen, dass die allgemeine Umkehr durch einen königlichen Befehl hier irgendwie befohlen werden kann. Doch im gesamtbiblischen Verständnis steht der König immer auch als eine Verkörperung für ein ganzes Volk vor Gott. Auch in Israel, da verkörpert der König das ganze Volk. Sodass die Sünden des Volkes und auch die Sünden des Königs immer auch für das ganze Volk Auswirkungen hatte. Und auch die Umkehr des Königs hatte das Heilshandeln Gottes auch für das ganze Volk zur Folge. Die höchste Zuspitzung dieser Repräsentanz finden wir ja dann im Neuen Testament, wo Jesus als der wahre König auch für die ganze Gemeinde, auch für uns eintritt und für uns das Heil erworben hat. Und deshalb kann der Paulus mal sagen von Jesus: Er ist uns gemacht von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Nächste Folie. Nachdem der König durch sein Beispiel diese Umkehrbewegung eingeleitet hat, erfolgt jetzt als nächstes die Unterrichtung des Volkes. Und dann lesen wir Vers 7. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen: Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die in seinen Händen ist. Die königliche Anordnung nennt einen vierfachen Weg, um Gott zur Verschonung zu bewegen. Fasten, diese Bußkleidung, das Gebet und die Umkehr. Umkehr von der Sünde. Die ersten drei Wege waren in der heidnischen Religion auch sonst ganz üblich und bekannt. Um den Zorn der Götter abzuwenden, hat man auch gefastet, ist in Sack und Asche gegangen, hat gebetet. Doch die Verbindung mit der Forderung der Umkehr von den Sünden, die gibt der Bewegung jetzt erst einen ganz besonderen Ernst. Die Menschen haben also alles ihnen Mögliche und ihnen Bekannte eingesetzt, um Gnade bei Gott zu gewinnen. Ninive meint es also ernst. Sie wollen weg von dem Götzenkult. Sie wollen auf die andere Seite. Sie wollen den wahren Gott, den der Jona ihnen verkündigt, anbeten. Als erstes wird ein Fasten gefordert. Merkwürdig für uns ist aber, dass hier die Tiere auch mitgenannt sind. Das erklärt sich wohl am einfachsten damit, dass der Zusammenhalt zwischen Tier und Mensch damals viel größer war, als wir das heute kennen. So haben zum Beispiel in der damaligen Zeit die Perser nach dem Verlust eines Feldherrn auch den Pferden und den Tragetieren die Haare geschoren, als Zeichen der Trauer. Die ganze Kreatur lechzt nach Erlösung, heißt es in Römer 8, Vers 22. Der Noah-Bund, der umfasst schon die ganze Tierwelt. 1. Mose 9, Vers 9. Das Verschonen, was Gott da mit dem Bogen, mit dem Regenbogen zusagt, heißt es extra, dass auch die Tiere davon profitieren. Wenn Ninive untergeht, dann wären schließlich alle Geschöpfe Gottes auch mit betroffen. Daher sollen jetzt alle sich ihrem Schöpfer zuwenden. Das Fasten in Assyrien, wie auch in Israel, ist ein Ausdruck des Ernstes, mit dem der Mensch alles Irdische bewusst auf die Seite stellt und allein Gott sucht. Sehr klar kommt es auch mal im 2. Samuel 12, Vers 16 zum Ausdruck, wo es heißt, David suchte Gott und fastete. So unterstützt das Fasten uns im Gebet. Auch im Neuen Testament entdecken wir das ganz oft. Auch bei Jesus und den Gemeinden von Paulus. Später in der ganzen Kirchengeschichte immer wieder wird das Fasten in Verbindung mit dem Beten ausgeübt. Und der Rückgang des Fastens in der reformatorischen Kirche, bei der evangelischen, hängt eher mit der Abneigung gegen äußere Handlungen zusammen. Weil man das oft als Gewohnheit und vielleicht auch als Gesetzlichkeit empfunden hat. Und erst jetzt beginnt es so langsam auch bei den Freikirchen, den Evangelischen, doch das Fasten wieder zu entdecken. Vielleicht sollten wir es für uns auch neu wieder entdecken. Im nächsten Gottesdienst zum Thema Völlerei wird es an dieser Stelle auch noch ein bisschen mehr geben. Da wird man das Thema Fasten auch noch mal streifen. Das Jona-Buch macht keine Angaben über die Dauer des Fastens in Ninive. Bei längerer Dauer können wir davon ausgehen, dass eine besondere Fastenspeise vielleicht erlaubt wurde. Meist wurde das dann durch ein zweites königliches Edikt festgelegt. Man hat erstmal gefastet, um zu gucken, reagiert Gott? Und wenn es dann weiterging, dann wurde man irgendwann dann schon auch, hat man ein bisschen was essen können. Vor allem das Verbot des Trinkens hätte ja früher oder später zum Tod aller geführt. Oder hätte zumindest auch die Tiere und alle gefährdet. Der assyrische König tut also nichts Törichtes, sondern was will er? Er will, dass alle Geschöpfe zu ihrem Schöpfer schreien. Mensch und Tier. Alle, die rufen können, und es sind Menschen und Tiere, die sollen jetzt auch zu Gott rufen. So wie da auf dem Schiff, im Kapitel 2, es ja auch geheißen hat, alle sollen rufen, und der Jona hat sich verweigert. Nächste Folie. In einem alten Text aus der damaligen babylonisch-sumerischen Zeit, da heißt es mal, Gottes Furcht erzeugt Wohlergehen, Opfer verlängert das Leben und Gebet löst Sünde. Allerdings würde diesen Worten mit fast schon so einer mechanischen Wirkung des Gebetes gerechnet, wobei eine persönliche Gottesbeziehung überhaupt nicht ausgedrückt ist. Umso erstaunlicher ist in unserem Text, dass sich der König in Ninive nicht mit Fasten, mit Bußgewand und Gebet begnügt. Er kommt auf den wichtigsten Aspekt zu sprechen. Auf die Abkehr von der Sünde. Jeder soll umkehren von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die in seinen Händen ist. Die Hände der Assyrer waren in der Tat sehr grausam. Die Herrschaftsweise der Assyrer war weit und breit bekannt. Feinde wurden lebendigen Leibes an Pfähle gebunden. Es gab Massendeportationen. Schwerer Steuerdruck machte auch die ganzen Menschen das Leben zur Sklaverei. Dann wissen wir hier von Trunksucht, von Prostitution. Auch das gehörte dort unwidersprochen zum Tempeldienst. Und die Grenze war dann fließend zur Straßenprostitution. Der Mann war in seinem Geschlechtsleben praktisch frei und dem Strafgesetz nicht unterworfen. Eine weitere Folge solcher Zustände stellt dann die Perversität im Geschlechtsleben dar. Der Paulus hätte seinen Brief an die Römer, Römer 1, Vers 24, genauso gut an Ninive schreiben können. Dort lesen wir mal: Darum hat Gott sie dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihrer Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und das Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Also Buße im Sinne einer Umkehr ist ohne Abkehr vom alten Leben nicht möglich. Das wird dem König hier klar. Und so sollen und müssen alle ihr bisheriges Leben aufgeben. Sie sollen sich ganz auf den Gott Jonas ausrichten, der die Macht hat, Ninive zu richten oder, das ist ja seine Hoffnung, auch zu retten. Der König hat offenbar erkannt, was Sünde und Schuld bedeutet. Durch Fasten und Beten ist auch der König David zu einer tiefen geistlichen Einsicht gelangt. Er gibt uns mal Einblick in seine Worte und Gedanken im Psalm 51. Da heißt es mal, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deiner Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Genau das macht der König auch. Er fordert die anderen auf, zu handeln, wie er. Ich denke, es ist aber auch nicht auszuschließen, dass der König von Ninive auf diesem Weg zu dieser Erkenntnis das persönliche Gespräch mit dem Jona gesucht hat. Also ich könnte mir das gut vorstellen, dass Jona dann vielleicht ihm auch sein Lebenszeugnis weitergegeben hat. Dass es hier mit eingeflossen ist, auch dieses Erlebnis, wie die Heiden auf dem Tarsisschiff sich bekehrt haben. Und wie er, der Jona selber, sich bekehrt hat. Und dann der König auch erkennt, dass vielleicht auch seine Bekehrung, die Bekehrung seines Volkes, eine Hoffnung ist. Die einzige, die allerletzte Hoffnung für Ninive. Nun soll also jeder sein Leben vor Gott in Ordnung bringen. Und so lässt es der König dann in Vers 9 sagen, wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Die ganze Stadt lässt sich in diese Umkehrbewegung mit hineinnehmen. Und jetzt sind wir dann beim Vers 5 angekommen, der das ja schon vorweggenommen hat, was dann passiert. Dann haben wir nochmal den Vers 5 hier. Da glauben die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Es entstand echter Glaube. Letztlich ist ja der Glaube das Ziel jeder Predigt. Es wird hier, wie so oft, über die Predigt eines einzelnen Menschen vermittelt. Und wir denken, was kann ein Einzelner schon bewegen? Aber denken wir mal, gut 500 Jahre zurück, da hat der Martin Luther als Einzelner an die Schlosskirche von Wittenberg hingenadelt, was gerade falsch läuft, und hat eine Bußbewegung ausgelöst. Die Einwohner von Ninive hätten Jona ja auch als Sektierer der Stadt verweisen können oder ihn gleich umbringen. Dass sie auf sein Wort hören und es beachten, aber letztes Mal schon gesagt, ist eigentlich das große Wunder. Ninive wird von einer großen Bußbewegung, vom Großen bis zum Kleinsten erfasst. Alle lassen sich anstecken. Und wie reagiert jetzt Gott? Anders gefragt, nächste Folie bitte. Anders gefragt, ist es bei Gott möglich, doch wieder zur Gnade zu kommen? Was denkt ihr? Das ist auch eure Erfahrung, oder? Für den Martin Luther und den Johannes Brenz ist diese Frage so wichtig, dass sie ganz zentral in den Katechismus aufgenommen wurden. Die Antwort der beiden lautet dort, nächste Folie, ja, es ist möglich, durch wahre Buße und lebendigen Glauben. Und dann wird im Katechismus nochmal ganz konkret nachgefragt. Nächste Folie. Was heißt jetzt Buße tun? Jetzt habt ihr auch die Antwort im Konfirmandenunterricht auswendig lernen müssen, wie mir früher. Buße tun heißt, umkehren in die offene Arme Gottes. Und dann geht es noch weiter, dazu gehört, dass wir die Sünden herzlich erkennen, vor Gott und in Gewissensfällen auch vor Menschen bekennen, bereuen, hassen und lassen und im Glauben an Jesus Christus in einem neuen Leben wandeln. Das ist die Basis unserer evangelischen Kirche. Wenn sie sich doch nur immer wieder daran erinnern würde und auch diese Dinge immer wieder lesen. Im Vers 10 ist ein Beleg dafür, dass Gottes Arme für den Umkehrwilligen offen sind. Und dann sind wir bei Vers 10. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihren bösen Wegen umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. Gott erbarmt sich also über Ninive. In der neueren Übersetzung heißt es hier, es tat Gott leid, sie zu vernichten, und er führte die Drohung nicht aus. Die hier abgedruckte Übersetzung aus dem Luthertext, es reute ihn, kennt man auch ein bisschen missverstehen. Denn Gott sieht keineswegs den ersten Entschluss, Ninive zu zerstören, irgendwie für falsch oder für übereilt an. Vielmehr bleibt die Berechtigung seines ersten Beschlusses bestehen. Aber durch die Umkehr Ninives ist jetzt eine neue Situation eingetreten, auf die Gott, weil er barmherzig ist, entsprechend barmherzig reagiert. Für eine Umkehr, das dürfen auch wir wissen, ist es nie zu spät. Und was nehmen wir mit für uns heute? Morgen in einer Woche, am 17. November, ist wieder Buß- und Bettag. Wenn der Martin Luther heute noch leben würde, er hätte es wohl wieder zum Feiertag erklärt. Leider ist bei uns der Pflegeversicherung dieser Feiertag zu Opfer gefallen, außer in Sachsen. Die sächsische Arbeitnehmer, die müssen dafür aber 0,5% ihres Bruttogehaltes hergeben. Aber offenbar ist ihnen das wert. Einen Tag zu haben, wo man erinnert wird, wie wichtig Buße ist in unserem Leben. Es muss kein Feiertag sein, trotzdem können wir den Buß- und Bettag für uns wieder neu auch mit Leben füllen. Mir schwebt schon lange vor, dass auch wir hier in unserer Gemeinschaft den Buß- und Bettag wirklich zelebrieren. Es gibt immer gute Vorlagen, da haben wir in Kettlingen auch viel gemacht, um das Buße-Tun wirklich auch praktisch werden zu lassen. Ich habe immer wieder auch der Kirchengemeinde angeboten, das wäre doch eine gute Möglichkeit, da was zusammen zu machen. Ich habe es jetzt immer wieder wiederholt, wenn jetzt dieses Jahr, und das ist jetzt schon in 10 Tagen oder knapp, wieder keine Reaktion kommt, dann wird mir nächstes Jahr was Eigenes auf den Tisch stellen. Mir ist es wichtig, dass der Buß- und Bettag auch wieder an Bedeutung gewinnt. Letzte Folie. Was aber auch noch auffällt, ist so mein Schlussgedanke. Im heidnischen Ninive hört man auf Gott. Aber im frommen Jerusalem lehnt man Gott weiterhin ab. Das ist das Tragische auch hinter der Geschichte. Das ist die traurige Realität. Dieses Happy End im dritten Kapitel irgendwie doch auch überschattet. Und die auch irgendwie dem Jona wahrscheinlich mitzuschaffen macht. Aber da wird man uns in 2 Wochen dann noch mehr damit beschäftigen. Wir kommen nochmal zurück auf das, was Jesus den Pharisäern gesagt hat, die ihn ja als Messias abgelehnt hätten. Er sagte nicht mit dem Zeichen des Jonas, seinen Tod, oder nicht nur seinen Tod und Auferstehung voraus, sondern er kündigt ihnen dann auch noch etwas weiteres an. Im Gericht werden die Männer von Ninive auftreten und diese Generation schuldig sprechen. Denn sie haben ihre Einstellung auf Jonas Predigt hin geändert. Und hier steht einer, der mehr bedeutet als Jona. Jesus sah also im Jona-Buch einen Anreiz für die Juden, zum Gott Israels umzukehren. Und Jesus bestätigt dadurch auch, dass Ninive nach dieser Jona-Predigt also eine echte Umkehr vollzogen hat. Und die Leute aus Ninive, wie auch all die anderen aus dem Alten Testament, die an Gott geglaubt haben, eben in der Auferstehung des ewigen Lebens wieder erwachen.
Das wird hier angedeutet. Also die Umkehr für die, wo Buße tun, getan haben, die ist vollkommen auch zum Ergebnis des Heils geworden. Weil du vorher gefragt hast, was ist mit der Stadt heute? Ist immer wieder zu erleben. Dann fällt sie wieder zurück in das alte Muster und dann trifft irgendwann die Strafe Gottes doch. Die neue Generation, die eben sich nicht ja, an dem oder davon hat korrigieren lassen. Ich möchte mit uns beten. Danke, Herr Jesus, jetzt für diesen Einblick in dein Wort heute Abend. Danke, dass du bis heute auf die Umkehr von uns Menschen wartest und mit Barmherzigkeit reagierst. Und so bitten wir dich auch für uns selber und auch für alle, die du uns anvertraut hast. Schenk uns doch wachsende Erkenntnis unserer Schuld. Und gib uns, wie es der David gebetet hat, einen willigen Geist, der auch Veränderung und Umkehr von innen aus sucht und erkennt, wo das nötig ist. Wir bitten dich auch um neuen Mut, neuen Glaubensmut, um ein Zeugnis in dieser Welt zu sein. Lass uns auch das vom Jona lernen. Ja, wirklich auch daran zu glauben, dass ein Einzelner doch den Unterschied machen kann, was Großes bewirken kann. Und zeig du uns, wo du uns persönlich haben willst, wo wir in deinem Namen etwas den Menschen sagen sollen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, bevor wir dieses Lied, fang mit mir, von vorne an nochmal singen, gucken wir geschwind uns nochmal von diesem Klaus-Peter Hertsch dieses Video an, zu dem dritten Kapitel.
Da hat er in des Bauches Nacht ein schönes Lied sich ausgedacht. Das sang er laut und sang er gern, er lobte damit Gott den Herrn. Der Fischbauch war wie ein Gewölbe, das Echo sang nochmal dasselbe. Die Stimme schwank, das Echo klang, der ganze Fisch war voll Gesang.
Und Gott saugt von seiner Höhe und saugt die Stadt in die Welt.
Am dritten Tag im Abendlicht, da kam das grüne Land in Sicht. Der Fisch, der würgte sehr und spuckte, bis Jona aus dem Maul ihm guckte. Nun sprang der Jona auf den Strand und winkte, bis der Fisch verschwand. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive, sah auf den guten Fisch und sah, jetzt ist der Jona wieder da, und sprach zu ihm, nun aber geh auf schnellstem Weg nach Ninive. Da ging er los und floh nicht mehr, viel Tag und Nächte wandert er. Er kam ans Tor und ging hinein, die Stadt war groß und er war klein. Und trotzdem faßte er sich Mut, hielt seine Predigt kurz und gut und rief auf Plätzen und auf Straßen, wo Leute standen oder saßen, »Noch 40 Tage, spricht der Herr, dann gibt es Ninive nicht mehr. Die Stadt ist groß, die Stadt ist schön, wer böse ist, muss untergehen.« Die Leute, wie man denken kann, die hörten das mit Schrecken an. Sie hatten nie daran gedacht und schliefen nicht die nächste Nacht. Und morgens war die Lust dahin, die schönen Kleider anzuziehen. Sie zogen einfach Säcke über und eine alte Schürze drüber. Es sang kein Mensch ein frohes Lied mehr, sie hatten keinen Appetit mehr. Sie aßen nicht, sie tranken nicht, sie dachten nur ans Strafgericht. Und als der König das erfuhr, erschrak er auch und nickte nur. Er zog den Purpurmantel aus und schickte seinen Koch nach Haus. Er nahm nicht Schuh noch Fingerring, weil er im Sack und barfuß ging. Sein Herold rief mit Hörnerklang: Befehl, ihr sollt 3 Tage lang bedenken in der ganzen Stadt, was Jona euch gepredigt hat, was jeder Böses hat getan und wie er es besser machen kann. Ihr sollt die Kleider und das Essen, ja selbst einmal das Vieh vergessen. Ihr sollt in Häusern und in Hütten den Herrn um sein Erbarmen bitten. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, dass unsere Stadt nicht untergeht.
Warum ich's nicht geschafft hab,